Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Er ist Unternehmer, einer der erfolgreichsten Technologieinvestoren Europas und Buchautor. Jedes Frühjahr lädt er zum Unternehmertag am Tegernsee, bei dem sich die Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft die Ehre geben. Auch als Politikberater hat er sich einen Namen gemacht. Herzlich willkommen, Dr. Cornelius Börsch.
Hallo, ich grüße euch.
Hi, Conny. Conny, du bist ja sehr umtriebig, machst viele verschiedene Sachen. Kannst du unseren Zuhörern mal einen kurzen Überblick geben über deine Aktivitäten, damit man sich überhaupt ein Bild machen kann?
Naja, also ich bin jetzt seit 34 Jahren Unternehmer und ich bin so ein bisschen wie ein Kind im Spielzeugladen. Mir gefallen halt ganz viele Sachen und deswegen habe ich halt auch schon viele Sachen in meinem Leben gemacht. Aber ich bin halt durch und durch Unternehmer, habe noch nie für irgendjemanden gearbeitet. Und ja, und ganz grob kann man mein Leben eigentlich in drei Bereiche einteilen. Der erste Bereich ist halt, dass ich wirklich Unternehmer war, selbst was aufgebaut habe. Hatte sehr viel Glück, dass ich nicht nur ein Unicorn aufgebaut habe, sondern dass ich halt einfach Serienunternehmer bin. Das heißt, ich habe mehrere Firmen aufgebaut und die auch erfolgreich meist an die Börse gebracht und dann irgendwann mal auch verkauft. Und der zweite Bereich ist mehr das Thema Politikberatung. Da bin ich irgendwie dazugekommen. Naja, so ganz recht wüsste ich es eigentlich gar nicht, warum. Ich wüsste auch nicht, ob ich es nochmal machen würde. Aber ich bin eigentlich, seitdem ich 18 bin, sowohl in der FDP als auch in der CDU drin gewesen, als Mitglied. Und dann war ich irgendwann mal Ortsvorsitzender für die FDP im Rheingau. Und ja, und so bin ich dann in diese Politik gekommen. Und dann habe ich mal den Guido Westerwelle in der Talkshow kennengelernt und habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir da mal was zusammen. Und das Dritte, was ich eigentlich mache seit 30 Jahren, ist, dass ich in Startups investiere.
Aber Startups ist ja eher so ein Trend, der in den letzten Jahren groß geworden ist. Den gab es vor 30 Jahren auch schon, oder?
Ja, da hieß das halt ein bisschen anders, ne? Da gab es noch keine Business Angels, da gab es noch nicht so, da hieß das noch alles Risikokapital. Und heute heißt das halt anders und es ist auch ganz anders, aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht einfacher geworden. Also wir sind hier immer noch in so einer Startup-Wüste leider in Europa und deswegen macht es mir im Moment nur begrenzt Spaß.
Was man bei dir im Gegensatz zu anderen Experten, die man in den Medien hört, im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass die meist das Geld anderer Leute investieren, während du dein eigenes Geld investierst. Und das ist ein ganz anderer Risikohorizont. Das ist auch emotional was ganz anderes. Und mal die Frage, wie funktioniert sowas eigentlich? Wie suchst du Unternehmen aus? Wie investiert man in der Frühphase? Da sind ja auch oft in der Beschreibung Anglizismen vorhanden. Und viele Leute wissen grob, worum es geht, aber so richtig verstehen tun sie es nicht. Wie machst du das mit Startups? Wie geht das vonstatten?
Ach, ich glaube, das ist viel einfacher, als man denkt. Es kommt ein bisschen Erfahrung dazu. Aber ich weiß gar nicht, ob es das so viel besser macht, wenn es nur das eigene oder wenn es das eigene Geld ist oder fremdes Geld. Das ist die eine Sache. Und ein Patentrezept gibt es eh nicht. Also ich habe es mit ganz viel Due Diligence probiert, also Überprüfung der Firmen mit gar nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, das Ergebnis war immer dasselbe. Es ist sehr, sehr mühselig. Es dauert sehr lange. Aber auf der anderen Seite haben wir gar keine Alternative, wenn wir nicht in Startups investieren. Die alten Konzerne werden es mit Sicherheit nicht reißen in Europa. Und deswegen brauchen wir halt junge Firmen. Und das Problem dabei ist einfach nur, dass es viel länger dauert. Also die Wahrheit über Venture Capital ist eigentlich, und das sagt ja keiner, kaum einer, es ist zu viel Kapital für zu viel Risiko und es dauert zu lange. Obwohl ich das so sehe, heißt es noch lange nicht, dass man nicht in Startups investieren sollte. Denn wo sollen denn diese Innovationen herkommen? Und wenn man sich jetzt mal Länder wie China anschaut oder auch oder Länder selbst wie Mexiko oder wenn man sich die USA anschaut, dann sind das doch alles Firmen, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind. Und da haben wir halt nichts. Wir haben halt Siemens und die Deutsche Telekom. Naja, viel trauriger geht's nicht. Und das ist natürlich schade, dass es halt so ist. Aber es ist halt deswegen, weil wir halt diesen kulturellen Block haben, ist es halt, sagen wir mal, besonders schwierig, hier auch erfolgreich zu sein. Und es ist, ist auch immer eine gewisse Schadensfreude, wenn die Leute halt scheitern. Aber es ist in Wahrheit so, dass halt nur ganz wenige dieser Startups es auch wirklich schaffen. Und ich sage immer, wenn die Leute wüssten, wie schwierig es ist, ein Startup zu gründen, dann würden sie vielleicht gar nicht gründen und würden bei McKinsey und Goldman Sachs und der Deutschen Bank bleiben. Aber es gab mal zumindest eine Phase, wo doch jetzt sehr, sehr viele jüngere Menschen dann den Schritt gewagt haben und Unternehmer geworden sind.
Jetzt bist du ausgewandert, lebst inzwischen in der Schweiz. Ist es da anders?
Ach nee, eigentlich auch nicht wirklich. Also das Thema konservativ sind sie, ob sie in Deutschland oder Schweiz oder eigentlich in ganz Europa, das ist eine mentale Geschichte oder eine kulturelle Geschichte. Das heißt, es gibt hier sehr viel Sozialneid, was solche Themen angeht. Und wenn es dann mal einer schafft, das habe ich ja dann selbst gesehen, ich habe damals, meine Firma, es war ein Unicorn, dann verkauft. Und dann gibt es natürlich schon Neid, aber ich habe da jetzt gar kein Problem mit. Das ist eigentlich nicht das Thema. Das Thema ist, dass es kaum Risikokapital gibt im Vergleich zu anderen Ländern, dass es keine Exit-Kanäle gibt. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin eigentlich gar kein Firmeninvestor, sondern ich bin eher ein Firmensammler, weil man kann diese Firmen gar nicht verkaufen. Ich verkaufe jetzt gerade ein paar Firmen, aber gemessen an diesen 400 plus Investments, die ich in Startups gemacht habe, habe ich die meisten noch. Oder sie sind pleite gegangen. Aber das zählt halt nicht. Es sind die wenigen, die es dann halt schaffen. Das sind dann halt diese Lieferandos dieser Welt. Das sind dann diese Autoscouts. Das sind halt die Firmen, die ich dann halt groß machen konnte, durfte mit den Gründern zusammen. Die zahlen dann das zurück, was man vorher mit den vielen anderen kleinen Firmen verloren hat.
Du hast zusammen mit Dr. Thomas Middelhoff ein Buch veröffentlicht, das heißt Zukunft verpasst. Aktueller könnte es nicht sein. Da legt ihr den Finger in die Wunde der Missstände, was Digitalisierung anbetrifft in Deutschland. Und du sagst oder sprichst von dem Rückwärtsgang als Zukunftskonzept. Was liegt hier im Argen? Was muss geändert werden?
Also mit dem Buch wollten wir eigentlich erstmal wachrütteln. Das ist jetzt nicht so, dass es da nur einen Schuldigen gibt, sondern das ist ein kollektives Versagen von uns allen. Ich habe meine Schuld daran. Ich bin neuer Marktgründer gewesen und der neue Markt hat halt auch sehr viel kaputt gemacht. Aber es ist die Gemengelage zwischen Investoren, der Politik, den Konzernen, dass dieses Zusammenspiel ganz einfach nicht funktioniert hat. Ich glaube persönlich, dass wir oder auch noch die ältere Generation einen Scherbenhaufen hinterlässt. Mit vielen Schulden, aber vor allem mit keiner Zukunftsperspektive. Das heißt, wir fragen uns nicht, wie wir eigentlich in 10 oder 20 Jahren Geld verdienen wollen. Also wir werden es mit Sicherheit nicht mit Autos mehr hinbekommen und mit Kohle und Maschinenbau. Das ist ja irgendwie noch der Irrglaube, das kommt mal irgendwann alles wieder zurück. Das wird es aber nicht. Man sieht es allein daran, dass wir eigentlich nur noch eine Firma in den 100 größten Firmen weltweit haben, das ist SAP. Aber ansonsten gibt es halt keinen deutscher Konzern mehr, der es da auch noch schafft. So Firmen wie Deutsche Bank, die sind dann irgendwie auf 400-500. Stelle abgeschlagen. Das heißt, das wird uns auch nicht retten. Also ich glaube, da muss ich ein bisschen was tun. Die Konzerne, die wir haben, ich will ja jetzt da kein Konzernbashing betreiben, aber die sind halt zu alt, die wollen kein Risiko eingehen. Man kann so einem CEO das gar nicht verübeln. Der hat normalerweise einen 4-5-Jahres-Vertrag und danach muss er abdanken. Der will halt einfach nichts falsch machen.
Aber ist in Amerika nicht anders, ne?
Ja, aber da wird man auch vielleicht dann ein Stück weit besser bezahlt. Und bei uns ist es halt so, dass die Digitalisierungsbereitschaft bei deutschen Konzernen eigentlich nicht vorhanden ist. Das wird immer erzählt, dann schmückt man sich mal mit irgendwie so einem Inkubationszentrum in Berlin. Aber letztendlich ist die Bereitschaft nicht da. Man kann das an einem einfachen Beispiel mal nehmen. Jetzt bin ich ein Startup und möchte mit einem Konzern eine Kooperation eingehen. Dann wimmelt mich erstmal die Vorzimmerdame, sage ich jetzt mal, die Sekretärin dann ab über Wochen. Und dann hört man 10-mal, mein Chef ist so beschäftigt, der kann sich also wirklich mit einem Startup beschäftigen. Das heißt, er kommt von ganz oben, aber er will eigentlich ja, er will ja digital werden. Aber er lässt es gar nicht zu. Und dann kommen dann ganz viele Leute ins Spiel. Und naja, bevor es überhaupt gestartet ist, ist eigentlich diese Idee des Zusammenarbeitens dann auch schon kaputt. Und ich glaube auch, dass die führenden Politiker, auch insbesondere Angela Merkel, die ich übrigens ja sehr mag, ich kenne sie ja auch persönlich, sie ist eine tolle Frau, aber sie hat uns einen Scherbenhaufen hinterlassen mit wenig Innovationsbereitschaft und viele andere Themen, über die wir natürlich hier nicht sprechen können, aber es ist schade. Vielleicht, ich kann es ein bisschen erklären. Das ist ein bisschen wie beim Monopoly-Spiel. Jeder kennt Monopoly Und die tollen Grundstücke, die sind jetzt alle besetzt worden von amerikanischen und von chinesischen Unternehmen. Und für uns bleiben in Europa noch die Bahnhöfe übrig und das Elektrizitätswerk, wenn es gut läuft. Jeder weiß, aber mit den Bahnhöfen und dem Elektrizitätswerk kann ich halt nicht gewinnen. Das heißt, diese Grundstücke, die heute heißen Amazon, Alibaba oder Google oder auch Spotify oder andere, sind halt von anderen besetzt. Und das können wir auch nicht wieder aufholen. Wir haben vielleicht ein kleines Phänomen. Und das ist dieses Thema, das Auseinandertreten zwischen einer Entscheidung und der Wirkung. Das heißt also, die Fehler, die vor 10, 15, 20 Jahren gemacht worden sind, die spüren wir heute. Und die Fehler, die jetzt gemacht werden, die spüren wir vielleicht in 10, 15 Jahren und umgekehrt. Und das heißt jetzt auch, wie die CDU das macht, ist ja ganz einfach jetzt der aktuellen Regierung die Schuld für das Versagen in der Digitalisierung zuspielen. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil ich meine, die hatten ja lang genug die Zeit, etwas zu ändern und waren dabei auch nicht besser. Aber was soll ich dazu sagen? Wir dürfen uns eigentlich auch nicht beschweren, weil keiner von uns will in die Politik gehen. Wenn ich heute einen Unternehmer oder einen Konzernchef frage, sag mal, geh doch mal in die Politik, dann sagen sie, ach, so einen Mist mache ich nicht. Aber wenn wir halt auch immer nur die nach Berlin schicken, mit denen früher auf dem Schulhof keiner gespielt hat, dann dürfen wir uns halt auch nicht wundern dazu, dass wir dann halt auch so eine Politik bekommen, die halt sehr risikoavers ist und die sehr konservativ ist. Früher war es ja so, dass es konservativ war, so ein Markenzeichen von Deutschland. Wir sind konservativ. Für mich heißt konservativ rückständig. Kein Mut, keine Zukunftsbereitschaft. Und das ist das, was unsere Eltern uns eigentlich auch eingetrichtert haben. Sei mal konservativ. Fang doch erstmal einen Job bei der Bank an, damit du mal was gelernt hast.
Wie war denn das bei dir? Was hat dich denn dazu inspiriert, Investor, Venture Capitalist zu werden? Und wie bist du groß geworden? Was haben dir deine Eltern vermittelt, damit du das so wirst?
Also ich habe ein sehr enges Verhältnis mit meinem Vater, der ist jetzt wird 91 und ich glaube, ohne ihn wäre ich auch das jetzt nicht so geworden. Aber reich ist mein Vater erst geworden durch mich, also ist nicht umgekehrt, ne? Also dann das nur um das klarzustellen. Aber er war wirklich auch immer mein Coach und war immer für mich da. Ich bin eigentlich erfolgreich geworden auf dem Trödelmarkt. Ich bin mit 12, 13, 14 immer auf den Trödelmarkt gegangen und da habe ich gelernt, wie man handelt und hatte schon als Schüler viel Geld. Und und dann Millionär bin ich mit irgendwie 22 geworden. Und das richtige Geld kam dann halt später, als ich dann halt meine Firma verkauft habe. Aber ich mache da auch keinen Hehl draus, weil die Leute, es fehlt uns an Leuchttürmen. Wir brauchen mehr Elon Musk, wo man hochschauen kann, wo man sieht, das lohnt sich, Risiko zu tragen.
Du hast ja im Buch auch gesagt, dass in Deutschland ein Elon Musk nie hätte hochkommen können. Woran liegt das?
Naja, ich glaube, ein Elon Musk wäre entweder im Gefängnis in Deutschland oder sie würden ihn komplett für verrückt erklären. Weil wir dieses Think out of the box, also das Andersdenken, einfach nicht gelernt haben. Das heißt, wir können mit solchen schrägen, visionären Unternehmern nicht umgehen. Ich gebe mal ein Beispiel. Also der Benko, der hat wirklich viel Mist gebaut. Und der hat auch jetzt, ich sag mal, da seine Strafe bekommen. Aber diese Schadensfreude, mit der wir das alles machen, das ist schon traurig. Dass wir also immer schauen, wer scheitert und möglichst schlimm scheitert. Und dann hauen wir auf diesen Leuten drauf rum. Der ist ein Risiko eingegangen und der hat es halt nicht hinbekommen. Aber ich habe mich letztes Jahr mit ihm unterhalten da auf Mallorca. Ich fand das ganz beeindruckend, was der, sag mal, ohne Studium, ohne alles dann erreicht hat. Das war schon beeindruckend. Aber natürlich hat er es übertrieben, gar keine Frage. Nur es hilft uns halt allen nicht, wenn wir halt auf diese paar Unternehmer, die es gibt, wenn wir da immer draufhauen. Weil damit verängstigen wir natürlich auch andere Unternehmer.
Apropos Unternehmer, du hast ja auch eigene Firmen gegründet. Wie bist du dahin gekommen und welche Firmen sind das?
Ja, meine erste Firma war die Sabeco GmbH. Das war die Sabine, Bernie und Conny GmbH. Und damals habe ich ein Produkt entwickelt, was eigentlich laut Umfragen super ankam, aber keiner wollte es kaufen. Das war auch ein Phänomen. Naja, und dann irgendwann kam meine Sekretärin dann auf mich zu und sagte, du bist immer so ein Netzwerker, du vermittelst immer Kontakte und die Leute sollen irgendwo Chipkarten kaufen bei deinen Freunden. Warum machen wir das nicht selbst? Naja, dann sagt, ja, haben wir denn dafür Zeit? Haben wir denn dafür überhaupt Lagerfläche, um das selbst zu machen? Um es kurz zu machen, daraus ist dann innerhalb von 3 Jahren eine Firma entstanden mit 340 Millionen Euro Umsatz. Also ist dann sehr rasant gewachsen und auch dann auch sehr profitabel. Also ist, wenn man so will, natürlich auch ein bisschen eine Glückssache. Die zweite Firma mit der Firma Smarttrack, das war ein bisschen anders. Das ist die Firma, die alle Reisepässe auf dieser Welt macht und diese RFID-Technologie. Das waren eigentlich unsere Patente, die diese Firma dann so erfolgreich gemacht hat, mit dann auch letztendlich 4.000 Mitarbeitern etc. Also es sind nicht nur heiße Luft gewesen, sondern es sind auch Firmen mit viel Substanz. Aber ich habe auch eine ganze Reihe von Firmen vor die Wand gesetzt. Also gerade als Venture Capitalist, da bleibt das gar nicht aus. Also ich bin geübt, Geld zu verlieren, sagen wir es mal so. Und ich, für mich ist es auch nicht so dramatisch. Es tut mir zwar natürlich auch immer leid und weh, aber das muss man halt können. Und man muss halt auch bereit sein, Geld zu verlieren, weil es gibt schon eine Korrelation zwischen viel Ertrag und viel Risiko und umgekehrt.
Wie machst du das? Wie findest du die richtige Balance für dich zwischen Risiko und Rendite?
Tja, also im Moment wünschte ich mir, ich hätte ein paar weniger Startups anstatt mehr, weil es ist jetzt, wir sind im Zyklus gerade ganz weit unten mit den Startups. Und also ich weiß gar nicht, ob ich diese richtige Balance gefunden habe. Ich schreibe da zwar gerne drüber, aber ich weiß gar nicht, ob ich die habe im Moment. Ich bin bei einigen Unicorns investiert, die man halt auch in Deutschland so kennt. Vielleicht eins davon ist Tier. Da ist jetzt mal die Bewertung von ein paar Milliarden auf 150 Millionen oder so etwas runtergegangen, was natürlich schon dramatisch ist. Obwohl die Firma sich eigentlich kaum verändert hat, sondern es ist eigentlich eine sehr gute Firma. Aber das sind ungefähr so die Maßstäbe, die man im Moment anlegen muss. Wahrscheinlich waren die 2 Milliarden auch nicht gerechtfertigt, aber vielleicht sind jetzt die 150 Millionen auch nicht gerechtfertigt. Also die Wahrheit liegt wie bei allen Dingen oftmals in der Mitte.
Wie hast du dich denn dann durchgeschlagen? Also wenn du vor 3 Jahrzehnten schon angefangen hast, da waren die Rahmenbedingungen ja noch nicht viel besser. Kapitalmärkte waren auch nicht besser entwickelt als jetzt. Wie bist denn du da reingerutscht und wie hast du dann dein erstes Kapital geraced oder wie hast du durchgestartet?
Also damals habe ich eine Annonce aufgegeben in der Zeitung und habe gesagt, ich suche einen aktiven Investor. Und den habe ich auch gefunden mit einem Theo Prüm. Und im Prinzip habe ich eigentlich seine Mutter gefunden, weil seine Mutter ist die Unternehmerin und hat dann gedacht, Mensch, das wäre vielleicht was für ihren Sohn, dass er auch entsprechend mal Unternehmer wird. Und ja, dann haben wir uns getroffen. Gott sei Dank hat er nicht so genau hingeschaut, weil ich wusste damals noch gar nicht, was für eine Firma ich so richtig starten wollte. Aber er hat mir dann die erste Million gegeben und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und das hat toll geklappt, weil ich habe ihm das 100-mal zurückbezahlt. Das heißt also, sein Risiko hat sich dann für ihn auch gelohnt. Und damals gab es halt noch nicht das Thema Internet, dass ich jetzt einfach dann einfach einen aktiven Business Angel suchen kann. Sondern damals hieß das auch noch anders. Aber im Prinzip war es dasselbe. Ja, und dann probiert man viele Sachen und man fällt ein paar Mal auf die Nase. Aber irgendwann, wenn man lange genug in einem Markt ist und wenn man die Energie hat, dann findet man auch seine Nische. Also ich sage das, ich coache ja sehr viele Unicorn-Gründer und ich sage denen meistens, wenn ich investiere, dann sage ich, naja, mit der Idee wirst du zwar keinen Erfolg haben, aber ich investiere trotzdem bei dir, weil du bist ein guter Typ oder du bist ein gutes Mädel, ihr werdet das schon schaffen, aber nicht mit der Idee. Aber wenn du lange genug in einem Markt bist, wirst du deine Nische finden. Und deswegen, und so war es bis jetzt immer, dass dann, also es war noch nie der Fall eigentlich, dass eine Firma mit der Idee, mit der sie ganz ursprünglich zu mir gekommen ist, auch dann am Ende das große Geld gemacht hat, sondern man muss da auch ein bisschen, wir nennen das Neudeutsch Pivoting. Das heißt, man muss also die Geschäftsidee ändern. Und diese Bereitschaft, das haben halt nicht alle Investoren. Aber ich habe das jetzt letzte Woche, ich war in Indien und ich bin Chairman einer 4.000-Mann-Firma hier in Indien. Wir digitalisieren den Landwirt. Und und da haben wir jetzt schon 5-mal unser Geschäftsmodell geändert. Aber wir wachsen jeden Monat mit 30% und das profitabel. Und das ist natürlich dann, das macht natürlich riesig Freude. Das ist bei uns völlig auswegig, weil wir in Deutschland gar keine Wachstumsquoten mehr haben. Wir dümpeln zwischen 0 und 1% oder auch im Moment mal negativ rum. Da ist natürlich in solchen Märkten wie Indien oder auch Lateinamerika ganz was anderes.
Das ist ja eigentlich dieser Anpassungsprozess von Ideen, das Grundkonzept von Design Thinking, was im Grunde genommen das Silicon Valley konzipiert hat und das, was das Gegenteil ist von Konzernen, insbesondere von deutschen Konzernen, die im Vorhinein Jahre Research und Development machen, also Forschung und Entwicklung und eben nicht so dynamisch und agil sind. Wie kann man denn diesen Transformationsprozess schaffen, was du eben moniert hast, dass die Unternehmen hier zu sehr an der Vergangenheit festhalten, dass das alles ein bisschen aufbröckelt, dass die Leute nicht an ihren Besitzständen festhalten, zum Beispiel Unternehmenslenker?
Ja, also als wir das Buch angefangen haben, da hatte ich echt noch Hoffnung, dass wir was hinbekommen. Ich hab mich leider von ein bisschen verabschiedet mit dem Thema Hoffnung. Ich glaube, dass es nicht ganz so dramatisch aussieht, was Deutschland angeht. Wir haben tolle Mittelständler, wir haben immer noch tolle Technologien, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also aber wir haben halt keine Zukunftsvision. Das heißt, ich frage mich, warum ist die Stimmung so unfassbar schlecht in Deutschland? Naja, nicht weil wir tatsächlich im Moment Hunger leiden, sondern weil die Perspektive schlecht ist. In Indien, die Leute sind 10, 20 Mal ärmer als wir, aber die laufen alle mit dem Grinsen durch die Welt im Moment, weil sie wissen, die nächsten 20 Jahre ist ihre Zeit. Und deswegen ist da so eine Aufbruchsstimmung. Das liegt auch nicht mal an der Politik, sondern das liegt einfach daran, dass halt die Leute im Moment in diese Startups investieren wollen und dass halt dann auch, wenn das toll ist, auch sehr viel Geld in diese Länder reinfließt.
Aber jetzt hast du Deutschland auch den Rücken zugekehrt und bist in die Schweiz gezogen. Hatte das steuerliche Gründe oder warum bist du abgehauen?
Naja, ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe beim ersten Mal so viel Steuern bezahlt, da habe ich echt Pech gehabt mit 50% Steuerlast und dass ich dann halt irgendwann gesagt habe, naja, die müssten ja alle Danke schreien, dass ich so viele Steuern bezahlt habe. Aber ganz im Gegenteil, dann kriegt man auch irgendwie einen blöden Brief und der sagt, da müsste ja noch mehr Steuern zu holen sein. Und dann habe ich irgendwie gesagt, also ich habe ja kein Problem, auch ordentlich Steuern zu bezahlen. Nur, und das übrigens, in Zürich ist es jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht so viel billiger, als das teuerste Kanton, liegt der Steuersatz auch so bei knapp 40%. Ist jetzt also auch nicht umsonst. Aber es ist ganz anders als bei uns. In Deutschland, da klingelt morgens das Finanzamt bei den meisten Unternehmern, irgendwann mal im Leben. Und da gibt es dann dieses Gefühl, dass, Mensch, das sind alles Gangster, diese Unternehmer. Jeden, den ich kenne, ist bereit, Steuern zu bezahlen. Nur ich will nicht morgens um 5 rausgeweckt geklingelt werden und als wäre ich ein Verbrecher. Das heißt, wir haben einen Staat im Staat und da hat sich da diese Finanzämter haben sich da verselbstständigt und sind auf der Jagd nach Steuersündern jeglicher Couleur. Und darauf hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Das war ein Grund und es gab auch natürlich noch einen privaten Grund dazu. Ich meine, ich habe noch nie drüber gesprochen, aber ich gehörte mal zu dieser Liste der 40 reichsten Deutschen unter 40. Und das war blöd, weil diese Liste tauchte dann auch bei Gruppen auf, die halt einfach, wo es nicht so sein sollte. Das heißt, ich hatte damals halt sehr viel Angst. Ich wollte eine Familie gründen und bin dann halt einfach gedacht, naja, wenn du Geld hast, dann bist du halt in der Schweiz nur einer von vielen. Und genauso ist es eigentlich.
Und Familie hast du jetzt gegründet und lebst jetzt mit deiner Familie in der Schweiz? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also ich habe zwei Söhne und ich habe nie geheiratet, weil ich habe immer gedacht, 50% beim Finanzamt und dann nochmal 50% bei der Scheidung, das willst du nicht machen. Also habe nie geheiratet, aber zwei Kinder habe ich und habe da ein sehr enges Verhältnis mit und die studieren beide Betriebswirtschaft, einer in London und einer an der European Business School.
Hier in der Politik werden ja auch immer wieder Forderungen laut, dass Wohlhabende mehr besteuert werden müssen, auch angesichts der wachsenden Schuldenlast. Würdest du sagen, das vertreibt Leistungsträger? Es ist für sehr Wohlhabende ja nicht so wahnsinnig schwer. Okay, es gibt Wegzugsbesteuerung und so weiter, aber prinzipiell könnten die ja weggehen. Das hat man ja auch in Frankreich gesehen. Würdest du sagen, nein, man kann die nur bis zu einem gewissen Grad besteuern, sonst gehen die weg?
Also ich glaube, man muss halt wettbewerbsfähig sein und Deutschland ist jetzt schon nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das mit dem Wegziehen ist übrigens gar nicht so einfach. Also alle die Leute, die ich kenne, die wegziehen wollten, haben also ihr persönliches Waterloo erlebt mit dem Finanzamt, der Wegzugsbesteuerung, was sehr, sehr ärgerlich ist. Aber es ist schade, weil wir lieben ja alle unser Land. So ist es ja nun nicht. Ich meine, wer geht schon gerne von seinem Land weg? Aber wir haben das nicht nur jetzt bei Unternehmern, sondern auch bei vielen Wissenschaftlern und anderen, die einfach Deutschland den Rücken zukehren, weil es halt andere, bessere Startmöglichkeiten gibt. Die meisten Startup-Unternehmer, die ich im Moment kenne und auch die Unicorn-Gründer, davon würde keiner mehr in Deutschland seine Firma gründen. Die würden alle das in USA oder sonst irgendwo gründen, bloß nicht in Deutschland, weil einfach die Rahmenbedingung so unfassbar schlecht ist. Die Politik hat auf ganzer Ebene versagt. Und wenn man heute an Gelder drankommen will, die Fördergelder, die Partys gibt, dann ist das ein unglaublich mühseliger, langwieriger, erniedrigender Prozess. Also besonders sexy ist es nicht. Und das ist ein ganz anderes Miteinander mit Investoren und auch mit, letztendlich dann auch mit Business Angel oder Mentoren in den USA.
Was könnte die Politik denn hier verändern? Du hast eben gesprochen von einem kollektiven Versagen der Politik, des CEOs, der Gesellschaft. Das ist ja im Grunde genommen noch schlimmer, wenn alle zusammen versagt haben. Jetzt sind wir ja an einem neuen Wendepunkt, nämlich künstliche Intelligenz. Können wir da das Ruder nochmal rumdrehen und mitziehen oder sind wir dauerhaft jetzt abgehangen? Ich spreche immer von wir, je nachdem, wo ich gerade bin, also jetzt hier in Deutschland.
Vor allem muss sich unsere Einstellung ändern. Die Deutschen wollen das schnelle, sichere Geld haben. Gerade die konservativen Investoren, man will es gar nicht glauben, aber sie wollen das schnelle Geld machen und das möglichst sicher. Also am liebsten mit Immobilien. Und das ist natürlich das Dümmste, was man als Volkswirtschaft machen kann, weil wenn man halt das Geld in Beton reinstecken will anstatt in Köpfe, dann kann man das machen. Das ist wohl nur auf Dauer halt nicht gut. Und deswegen muss sich was ändern. Dann das mit dem Strom schwimmen. Alle sagen immer das Gleiche. So Leute wie die dann halt mal wirklich anders denken, die werden dann gleich, da haut man dann gleich drauf und hat wenig Verständnis dafür. Und deswegen glaube ich, wird es alleine mit lieben Worten nicht genug sein. Die Konzerne selbst, wüsste ich jetzt nicht, wie wir die umstellen sollten. Es gibt halt auch keine Anreize für Konzernlenker, risikoreicher zu agieren. Man hat auch keine Geduld, weil so wie ein neuer CEO kommt, dann sagt er erstmal, das, was der Vorgänger gemacht hat, war alles Quatsch. Das werden wir einstellen und dann macht er wieder was Neues. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Punkten, die wir machen können. Und ich sehe es gerade aktuell, die deutschen Universitäten, sind jämmerlich ausgestattet. Alte Gebäude, sieht einfach traurig aus, wenn ich dort Vorträge halte, dann ist das nicht sehr, sehr aufbauend für Studenten. Dabei sollen sie ja vielleicht mal unser Land mitführen, aber wenn wir sie so behandeln, darf man sich auch nicht wundern, wenn sie weggehen. Es ist aber auch noch das Problem, dass wir die falschen Sachen unterrichten. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, was an deutschen Universitäten gelehrt wird, und ich bin selbst Honorarprofessor jahrelang gewesen an diversen Universitäten, dann muss ich sagen, dann ist das von vorgestern. Sachen zum Auswendiglernen, irgendwelche mathematischen Formeln, das braucht kein Mensch mehr, kann man sich sowieso nicht merken, sondern Praxisbeispiele, Kreativität, Business, wie man einen Businessplan macht. Viele andere Dinge, die heute ein Unternehmer oder auch die ein guter Manager braucht, die werden leider nicht unterrichtet. Und das liegt aber auch daran, dass so ein Professor halt noch nie eine Firma von innen gesehen hat. Was soll er denn machen? Er meint es ja nicht böse, sondern er zieht sich da zurück, was er kann. Und wir haben leider viel zu wenig Praktika an den deutschen Universitäten und viel zu viel Curriculum, was man halt eigentlich gar nicht will. Ich habe es ja selbst gesehen, wenn ich unterrichtet habe, dann waren das oftmals halt Sachen, die für mich keine Bedeutung oder Relevanz hatten.
Wenn man das jetzt sieht im Vergleich zu Amerika, da wird es ja auch sehr durch den Kapitalismus getrieben. Also die Universitäten haben sehr viel Geld, die werden gefördert von Ex-Studenten, die jetzt Milliardäre sind oder auch von großen Konzernen. Ist ja vielleicht auch nicht das Erstrebenswerteste aus allen Variationen, weil man sieht die gesellschaftliche Spaltung, die aus einer immer kleineren werdenden Elite resultiert. Wie kann man das denn in Deutschland anwerfen? Ist ja eigentlich das Land der Dichter und Denker. Das kann doch nicht sein, dass die Universitäten sich nicht erneuern, dass sie sich nicht disrupten und muss es vielleicht schon früher anfangen in Schulen?
Ja, wäre schön, wenn es noch früher anfangen würde. Also natürlich, Fremdsprachen gehören auch dazu. Aber ich finde, das Thema Kreativität, man muss sich es mal vorstellen. Wir bläuen unseren Kindern ein, so wie sie auf die Welt kommen, das dürfen sie nicht. Und sie müssen immer regelkonformer werden. Und das Thema Kreativität oder dieses Spielerische, das geht halt leider verloren. Und das ist ein bisschen schade, dass das halt nicht gefördert wird. Ich glaube, es gab Leute wie Beisheim, Otto Beisheim, der die WHU Koblenz, die Privatuniversität, sehr, sehr großzügig unterstützt und das visionär gemacht hat. Aber ich kann auch von einem, das heißt, selbst wenn man gut gedacht hat, macht man oftmals was falsch. Er hat mich damals gefragt, ich wurde gefragt, ob ich mal nach Amerika fahren könnte, um die Firma Amazon mir anzuschauen. Und dann haben wir das gemacht, waren in den USA und ihm gehörte damals die Firma Metro in Deutschland. Und dann kam ich wieder und dann sagte er, und wie war das denn? Und dann sag ich, naja, das war schon ganz spannend. Ich würde auf jeden Fall investieren. Und dann fragte mich, ja, was verkaufen die denn alles? Ja, die machen alles von CDs und Büchern und die wollen auch noch ganz andere Sachen machen. Naja, und dann sagt er, das klappt nicht. Die kaufen wir erst, wenn die ein bisschen erfolgreich sind. Wir haben genug Geld, um die dann zu kaufen, wenn sie erfolgreich sind. Naja, heute ist Amazon wahrscheinlich 400-500 Mal mehr werthaltig oder wertvoller als Amazon, also als Metro. Und das zeigt halt auch einfach, dass wir individuell, aber auch kollektiv halt große Fehler gemacht haben. Ich gebe mal ein Beispiel, noch ein letztes. Die deutsche Politik hat immer gesagt, oder die europäische, lass uns doch auch ein Facebook bauen in Europa mit Steuergeldern. Naja, und wer soll das dann machen? Soll das dann Siemens auch machen oder Deutsche Telekom? Wie unsexy ist das denn? Also das heißt, die Naivität der Politiker ist natürlich auch da grenzenlos. Und das macht es halt letztendlich so schwer.
Wie hast du das denn mit deinen Kindern gemacht, dass du denen vermittelt hast, worauf es ankommt in diesem Bezug, dass die ja auch risikofreudig und aufgeschlossen durchs Leben gehen?
Naja, die sind viel konservativer als ich letztendlich. Es ist so, die haben natürlich schon von ganz klein auf gelernt, wie man Businessplan schreibt. Wir haben das immer spielerisch gemacht und haben gesagt, komm, wir gründen mal eine Gärtnerei zusammen. Mit Baufahrzeugen übrigens, weil das war ganz wichtig damals. Ich musste ja noch ein bisschen Interesse bei den Jungs wecken. Und dann haben sie das gelernt und dann haben wir das spielerisch gemacht. Und beides Unternehmer. Der Kleine hat schon sein erstes richtiges Geld verdient. Da war er 13 oder 14. Oder hat Chipstüten verkauft. Also der war auf dem Internat und da gab es immer arabische oder russische andere Kinder. Und die wurden von ihren Eltern auf Diät gesetzt. Also die waren einfach zu dick. Und dann hat er immer Chiptüten und Schokolade eingekauft am Sonntag, bevor er ins Internat gefahren ist. Und hat dann diese Chipstüten teuer verkauft, wenn die dann abends und die Kinder um 10 Uhr oder um 11 Uhr ankamen und gesagt haben, du musst mal auf, ich habe jetzt noch so einen Hunger. Und dann hat er gesagt, oh, ich will das eigentlich nicht, aber weil du es bist, hier für 10 Franken oder 10 Euro verkaufe ich es dir. Naja, er hat schon spielerisch gelernt, Unternehmer zu sein, mit Sneakers zu handeln. Und vielen anderen Aktivitäten. Das heißt, wahrscheinlich haben sie das mit der Muttermilch bei uns dann aufgenommen.
Bei uns heißt, deine Frau ist auch Investorin oder was heißt
du? Nee, ist meine Freundin, das heißt die Mutter meiner Kinder. Und sie ist Kinderärztin und hat auch einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die Kinder halt so wohnen. Also das ganze Thema Empathie. Da gehören immer mehrere Leute dazu. Weil ganz alleine schafft man das natürlich auch nicht. Und ich hatte ja natürlich auch immer diesen Konflikt zwischen und erfolgreicher Unternehmer, Investor zu sein und gleichzeitig der tolle Papa. Das ist alles gar nicht so einfach. Und das war dann letztendlich der Auslöser für mein letztes Buch, was ich geschrieben habe.
In deinem letzten Buch geht es um Ratschläge und Tipps, die du weitergeben möchtest. Ein ganz tolles Buch, ein bisschen eine Mischung aus Coffee Table Book und Self-Help Book. Also sehr schwer, sehr schön, ganz toll bebildert und sehr anschaulich. Was war deine Motivation, dieses Buch zu schreiben?
Naja, also da gab es mehrere Beweggründe. Aber mir ist deutlich geworden, nachdem ich jetzt dann 34-35 Jahre Unternehmer bin, wir haben eigentlich nur ein Leben. Und jeder hat nur ein Leben und wir müssen das Beste draus machen. Und da habe ich das Gefühl, dass wir nicht alle das Beste daraus machen, sondern wir haben ja neudeutsch das Thema Best Practice. Und oftmals ist es so, dass Best Practice unsere Eltern sind oder wohlmöglich noch unsere Lehrer oder unsere Professoren, die uns sagen, wie wir zu leben haben und wie wir es letztendlich ein erfolgreiches Leben starten. Und da habe ich festgestellt, dass das nicht gut ist. Also nichts gegen unsere Eltern, aber ist das wirklich immer Best Practice? Und habe dann mal das Leben in 10 Bereiche unterteilt und habe gesagt, okay, was mache ich in diesen 10 Bereichen? Und was sagt die Wissenschaft zu diesen Bereichen? Und was sagen vielleicht 5, 6 andere erfolgreiche Leute, was sie dort machen? Und eigentlich ist es ein Copycat, wenn man ganz ehrlich ist, dieses Buch, weil ich habe ein Buch mal gelesen in den USA, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, was aber so fürchterlich amerikanisch war und dann halt auch diese Ideen nicht mit meinen Ideen unbedingt konform ging. Also habe ich gedacht, Mensch, dann schreibst du halt mal ein eigenes Buch und all dieses Wissen, was ich eigentlich jetzt in diesen 30 Jahren dann gelernt habe, mal zusammenzufassen und zu sagen, okay, wie kann man ein glückliches Leben führen? Denn letztendlich geht es eigentlich nur darum, ich brauche nicht der Reichste auf dem Friedhof zu sein. Und das habe ich bei vielen das Gefühl, dass das irgendwie erstrebenswert ist. Also möglichst viel Geld unseren Kindern vererben, damit es unseren Kindern mal besser geht. Was totaler Quatsch ist. Alle Studien zeigen, je mehr Geld unsere Kinder erben, desto statistisch unglücklicher werden sie. Aber trotzdem wollen wir, dass unsere Kinder immer mehr erben. Ich glaube schon sehr stark daran, dass es darum geht, einen Teil wieder zurückzugeben, was gerade in den USA sehr stark gemacht wird. Aber dass wir unseren Kindern ein bisschen mehr mitgeben sollen, als jetzt nur Geld. Und zwar, wie sie sich selbst ein erfolgreiches Leben bauen können und vielleicht mit an den Weg bekommen, was in diesem Leben halt vielleicht wichtig ist.
Jetzt könnten die Zuhörer natürlich sagen, okay, der Conny, der hat gut reden, der hat sein Geld gemacht. Ich bin beschäftigt mit meinem täglichen Lebensunterhalt verdienen. Ich habe eine Hypothek und 3 Kinder und ich kann mir diese Reflexionen über den Sinn des Lebens nicht erlauben. Was würdest du diesen Menschen sagen?
Naja, also erstmal ist es nie zu spät, sich zu verändern. Es gibt auch nicht zu alt oder es ist eine Einstellungssache. Glücklich sein hat nichts mit Realität zu tun, sondern es ist eine Einstellungssache. 50% sind unsere Gene, 10% sind die tatsächlichen Umstände und 40% ist es, ob ich das Glas halb voll oder halb leer sehe. Das heißt, und es ist auch nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Es ist immer, wie wir das im Nachhinein interpretieren. Das heißt, wie sehen wir die Dinge? Bin ich positiv? Und ich sage mal so, man kann das, ich versuche das in diesem Buch auch zu erklären. Dadurch, dass wir eine Spezies sind, die es vielleicht seit mehreren 100.000 Jahren oder 1 Million Jahre gibt, ging es letztendlich darum, dass wir überleben. Und nur der Pessimist überlebte damals, weil der Säbelzahntiger vielleicht hinter dem nächsten Busch steht. Aber diese Zeiten haben sich nun mal geändert. Der Säbelzahntiger ist nicht mehr da. Und wir sind aber immer noch pessimistisch. Das heißt, weil evolutionstechnisch, Darwin lässt grüßen, nur die negativ denkenden Menschen überlebt haben. Und deswegen sind auch die meisten unserer Gedanken, 70-80% unserer Gedanken, negativ. Also muss ich mich bemühen, positive Gedanken zu machen. Ich sage mal, fake it until you make it. Es ist wirklich wichtig, das Positive immer herauszuziehen. Ich weiß, dass es manchen halt schwerfällt, das zu sehen, aber an all den Themen muss man halt arbeiten. Und das ist die Quintessenz dieses Buches. Das heißt, wenn ich heute bei dem Thema körperliche Fitness, wenn ich heute schlank sein will, dann muss ich halt dafür was tun. Dann muss ich meine Ernährung umstellen und dann muss ich vielleicht Sport machen. Wenn ich mental fit sein will, dann muss ich da was für tun. Dann muss ich positive Gedanken haben. Dann muss ich an mir arbeiten. Wenn ich eine tolle Beziehung haben will, das in dem Thema Beziehungskapitel, dann muss ich an dieser Beziehung arbeiten. Das heißt, nicht dem Zufall überlassen, sondern ich muss ganz bewusst sagen, pass mal auf, wie kann meine Beziehung besser werden, dass ich halt ein romantisches Dinner habe, dass ich die tolle Musik auswähle, dass ich das richtige Thema habe beim Abendessen, dass ich das Handy vielleicht mal weglege. Viele andere Themen, die in diesem Buch angesprochen werden, sagen eigentlich, Mensch, arbeite dran und dann wird man auch diesen Erfolg haben. Und da geht's nicht um monetären Erfolg, sondern ganz ehrlich, als ich keine Kohle hatte, war ich auch glücklich. Und jetzt mit Kohle bin ich auch glücklich. Und wenn sie wieder weg ist, naja, was ich nicht hoffe, dann werde ich deswegen nicht unglücklich hoffentlich werden. Aber es ist so, es ist eine Einstellungssache. Und ich habe mich auf meinen Reisen immer gewundert, wenn ich nach Brasilien, Indien oder irgendwo anders hingefahren bin und dann festgestellt habe, wie glücklich die Menschen sind, obwohl sie vielleicht keine Kohle haben, dann hat es vielleicht doch nicht nur was mit dem Geld zu tun.
Was ist dein Ratschlag für ein positives Mindset? Weil du sagst, muss man sich positive Gedanken eben haben? Oder was empfiehlst du dafür?
Naja, da gibt es ganz, ganz viele Themen. Selbst ich habe einen Coach. Auch wenn ich andere coache. Traue niemals einen Coach, der keinen Coach hat. Das heißt, man braucht einen Mentor oder jemanden, sei es ein guter Freund oder sei es halt auch ein professioneller Coach, mit dem man mal sprechen kann und sagen, pass mal auf, das ist das, was mich jetzt hier bedrückt. Was ist denn da dein Rat? Man muss also auch da an sich arbeiten. Man muss Journaling betreiben. Das heißt also, was ist eigentlich heute gut gelaufen? Dass man wegkommt von dem Narrativ, Mensch, ich habe es aber besonders schwer, sondern dass man halt sagt, das war jetzt aber hier ein erfolgreicher Tag, das habe ich aber toll gemacht. Ich freue mich auf diese Themen, dass ich auch mehr im Heute und ich jetzt lebe und nicht so sehr nur in der Vergangenheit. Das heißt, ach, mein letzter Urlaub war toll, aber Sie können nicht den Moment genießen, in dem Sie gerade sind. Und dann spreche ich mich auch manchmal gar nicht von frei. Ich habe früher mit meinen Kindern, war ich oftmals nicht präsent. Dieses Buch, was ich da jetzt geschrieben habe, ist über das Thema Consciousness. Also wie lebe ich bewusst? Wie bin ich bewusst in einem Gespräch? Heute lege ich mein Handy weg, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin und versuche ganz bewusst, mich für ihre Themen auch zu interessieren, ihnen wirklich was vielleicht auch sie als Partner ernst zu nehmen, mich für ihre Themen zu interessieren. Also es gibt, das Buch ist voll davon, was man machen kann, wie man mit Emotionen umgehen kann. Aber vor allem ist es wichtig, dass man die negativen Gedanken nicht permanent zulässt. Das heißt, naja, das musste mir ja passieren, ich habe immer so ein Pech. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen dem, was wahr ist und was nicht wahr ist. Wenn ich meinem Unterbewusstsein permanent eintrichtere, naja, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, dann werde ich es auch am Ende des Tages nicht schaffen. Sondern ich möchte Leute auf eine Reise mitnehmen, indem ich halt sage, Mensch, versuch einfach mal mit ganz kleinen Schritten, dich an das Positive zu gewöhnen. Versuch eine Hygiene für deine Gedanken zu betreiben, dass du negative Sachen mal nicht an dich ranlässt. Und vor allem viele negative Sachen, die gar nicht wahr sind. Wir leben in einer unfassbar tollen Zeit. Wir leben im besten Jahrhundert, was es in den letzten 2000 Jahren gab. Wir leben in einem der besten Länder dieser Welt. Und oftmals gehören wir dann auch noch zu den Privilegierten in diesem Land. Also wir haben eigentlich gar keinen Grund, uns permanent zu beschweren. Natürlich bin ich auch frustriert über viele Themen, die es da draußen gibt. Aber letztendlich bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Und ich kann euch sagen, ein glückliches Leben ist viel spannender und vielleicht auch viel entspannter als ein schwieriges Leben. Es ist einfach gesagt, aber ich glaube, es hat sehr viel mit Einstellung zu tun.
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es ist ja, wie ich eben sagte, aus dem Genre Self-Help. Hier würde man sagen, vielleicht Selbstoptimierung. Dass es mir gefallen hat, liegt auch daran, dass ich vor über 2 Jahrzehnten nach Amerika gegangen bin, nach New York, und mich dort behaupten musste, neu erfinden, durchschlagen. Ich kannte niemanden. Aber dieses Thema ist in Deutschland ja eigentlich noch ein bisschen negativ besetzt. Selbstoptimierung, das ist amerikanisch, das wollen wir nicht haben. Wie durchbricht man diesen Widerstand? Du bist ja auch ein toller Netzwerker. Ich erwähnte den Unternehmertag, den ich dieses Jahr auch besuchen durfte, wirklich eine ganz tolle Netzwerkplattform, um neue Menschen zu treffen, um Kreativität zu fördern. Aber auch da gibt es von Deutschen immer wieder Vorbehalte, auch in den Medien. Was würdest du dem entgegnen?
Also ich glaube erstmal, das Thema Netzwerken ist auch ein wichtiges Kapitel in diesem Buch. Netzwerken ist das A und O, weil wenn man mal seinen Job verliert und man hat kein Netzwerk, dann steht man ohne alles da. Aber wenn ich die Kundenkontakte habe und ich kann die vielleicht mitnehmen, dann bin ich halt noch attraktiver. Ohne Netzwerk bekomme ich keine Investoren, ohne Netzwerk bekomme ich keine Aufträge. Also Networking ist wichtig, aber Beziehungen insgesamt sind halt auch wichtig. Also zu seiner Familie, zu seinen Freunden, zu seinen engeren Geschäftspartnern, aber letztendlich auch andere Menschen einzuladen. Ich mache mit diesem Unternehmertag, den ich jetzt seit 17 Jahren mache, nun keinen, und ihr beide wart ja auch schon da, keinen Profit. Aber für mich ist es halt wichtig, nette Menschen zusammenzubringen. Und das, glaube ich, gelingt mir dort. Wenn ich nur 1% von dem bekommen würde, was auf diesem Unternehmertag an Geschäft und an tollen Sachen entsteht, dann wäre ich ein gemachter Mann. Aber das macht mir alleine schon genug Freude, wenn ich sehe, dass dann die Leute mir eine Flasche Rotwein und eine Kiste Rotwein schicken und sagen, Conny, vielen Dank, ich habe alle meine Gelder auf deinem Unternehmertag geraced oder ich habe den und den kennengelernt und ich bin damit erfolgreich geworden. Das macht mich persönlich stolz und es macht mir halt einfach sehr viel Freude. Und am Ende des Tages geht's ja darum, um Freude zu haben, um Spaß zu haben. Und das habe ich mit diesen Netzwerkveranstaltungen. Das mache ich aber schon sehr, sehr lange. Ich mache seit 27 Jahren mein Ski-Event, wo ich meine 70 besten Kumpels einlade. Und da kriege ich zwar immer wieder einen auf die Mütze, wieso denn da nur Jungs eingeladen werden. Tja, weil es gibt auch Frauen-Events. Also, und ich habe halt das einfach mal so eingeführt. Und ich bin da auch ganz stolz drauf und es macht halt Riesenfreude. Es muss auch mal, man kann sich vorstellen, wenn 70 Jungs einfach mal zusammen sind, mal für 2 Tage oder 3 Tage beim Skifahren, dann ist das halt eine ganz besondere Erfahrung. Und das will ich halt einfach auch bis zum bitteren Ende durchziehen.
Es ist schon zur Sprache gekommen, indirekt. Du schreibst im Buch, du setzt auf den Jockey und nicht das Pferd. Also das Wichtigste ist der Mensch. Was sind da deine positivsten Erfahrungen und Überraschungen gewesen und was deine größte Enttäuschung? Denn Menschenkenntnis muss man ja auch erstmal im Laufe seines Lebens entwickeln und selbst dann liegt man nicht immer richtig.
Och, ich lag schon so oft daneben. Ihr glaubt's gar nicht, wie oft ich auf falsche Menschen gesetzt habe. Man lernt Menschen nur in Extremsituationen kennen. Das ist dann bei der Scheidung, beim Firmenverkauf, wenn viel Geld auf dem Tisch liegt oder bei anderen extremen Ereignissen. Und dann sieht man den wahren Charakter. Selbst Leute können sich verstellen 10, 15 Jahre lang ohne Probleme. Und ich habe da leider, habe ich da vielleicht auch nicht so einen perfekten Instinkt. Ich gehe mal ein bisschen blauäugig durch die Welt und bin halt sehr offen allen gegenüber und naja, und habe dann persönlich sowohl in der Familie, aber auch mit Freunden auch negative Erfahrungen gemacht. Also da bin ich vielleicht nicht das beste Beispiel, aber man darf sich deswegen nicht schocken lassen, sondern man muss es abhaken. Ich habe zwar damit sehr, sehr viel Geld auch verloren, aber vielleicht jede negative Erfahrung hat vielleicht auch irgendwo was Gutes. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich mache gerade so ein Projekt, wo ich sehr, sehr viel Geld investiert habe und vielleicht auch sehr viel Geld verlieren könnte, theoretisch. Und trotzdem habe ich es gemacht, weil die Leute mir gesagt haben, du musst mal was machen, was außerhalb deiner Komfortzone ist. Und dann habe ich das gemacht. Und außerhalb der Komfortzone fühlt sich ganz schrecklich an, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Aber ich merke jetzt, dass man außerhalb der Komfortzone wächst und dass man vielleicht, ist das auch der Auslöser, um sein Leben ein Stück weit zu ändern. Und das tue ich auch im Moment. Und deswegen bin ich jetzt, obwohl ich außerhalb der Komfortzone bin, vielleicht auch dankbar dafür. Also man muss vielleicht auch das Leben so nehmen, wie es kommt. Und man muss vielleicht auch die negativen Ereignisse vielleicht mit etwas Abstand auch anders betrachten. Und das geht wahrscheinlich uns allen gleich. Am Anfang denken wir, wenn etwas Schlechtes passiert, oh Gott, wie schrecklich. Und dann mit einem etwas Abstand stellen wir fest, Mensch, das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Stichwort, dass mein Partner sich getrennt hat. Ich habe dann hinterher, findet man noch einen viel besseren Partner, etc., etc. Oder ich habe meinen Job verloren, aber jetzt habe ich einen viel besseren. Also zumindest ist es mir schon oft so ergangen, wo ich erst sehr überrascht und traurig war, aber dann hinterher dann doch feststellte, Mensch, das war doch ein glücklicher Zufall.
Du sprichst viel über Geld und du bist Investor, das ist verständlich, dass Geld ein wichtiges Thema ist. Wenn du jemanden kennenlernst, der ganz arm ist, wie gehst du mit dem um? Versuchst du dem zu helfen oder sagst du, na gut, also der ist jetzt nicht so meine Liga. Wie geht man damit um?
Na, jetzt bin ich erstmal geschockt, weil ich hoffe, dass ich nicht die ganze Zeit über Geld geredet habe. Wenn es so wäre, die meisten Menschen, die ich treffe, junge Unternehmer, haben erstmal gar kein Geld. Das heißt, sie kommen zu mir ohne Geld, sonst würden sie ja nicht zu mir kommen, und haben dann eine Idee. Das heißt, ich bin da erstmal sehr offen. Und ich freue mich erstmal, dass einer bereit ist, dieses Risiko zu gehen, weil, ich sag mal, bei der Bank kann jeder arbeiten, aber dann als Unternehmer ins kalte Wasser zu springen, ist natürlich mal ganz was anderes. Und da versuche ich, die Leute dann auch, die jungen Unternehmer, Unternehmerinnen zu unterstützen, mit dem Wissen, mit dem Geld, mit dem Netzwerk. Es ist nicht so, dass wenn man mit jungen Firmen zu tun hat, dass es dann immer nur um Geld geht, sondern es ist eigentlich ganz anders. Sondern es geht erstmal darum, dass das ganz normale Menschen sind, die genauso Sorgen haben wie alle anderen auch. Ich komme mir oftmals mehr vor wie ein Psychologe. Da menschelt es halt einfach sehr. Dann hat der Unternehmer eine Freundin und hat dann noch eine Affäre und dann auf einmal stellt man fest, mein Gott, der ganze Betrieb kommt durcheinander. Oder er hat Sorgen wegen Burnout oder er hat finanzielle Ängste oder er möchte Familie und Job unter einen Hut bringen. Also es gibt ganz, ganz viele Probleme, die sich alle nicht um das Thema Geld drehen. Und dafür bin ich dann halt der Ansprechpartner und sage dann, okay, wie mache ich das eigentlich? Und das Thema Fundraising ist natürlich ein dominantes Thema, weil das ist das größte Problem, was wir eigentlich als Unternehmer hier haben. Die Wahrheit ist, dass 50% der Zeit des Unternehmers ist mit Fundraising, wird mit Fundraising verbracht. Das heißt, wie komme ich an das Geld für die nächste Finanzierungsrunde? Das ist in den USA ganz anders. Dort wird sehr viel weniger Zeit fürs Fundraising benötigt, um das nötige Geld aufzutreiben. Und dadurch kann man sich auch mehr um das Geschäft kümmern. Aber wenn ich die ganze Zeit dem Geld hinterherlaufe, dann ist es natürlich, dann ist es halt sehr schwierig, sich in das Tagesgeschäft mit stärker einzubauen.
Ich hätte mal eine Fachfrage, die mich bewegt. Ein Grund, warum die Börsen so top performt haben in letzter Zeit, war ja vor allen Dingen auch künstliche Intelligenz. Das bringt Optimismus in den Markt, davon versprechen sich viele, auch große Unternehmen, Produktivitätsgewinne. Ist der KI-Boom ein bisschen overhyped? Also zum Beispiel an viele Dinge wird ja gar nicht gedacht, dass das sehr viel Computing-Power benötigt, sehr viel Energie, dass es sehr viel kosten wird. Also zum Beispiel eine Google-Suche verbraucht sehr, sehr viel weniger als eine ChatGPT-Suche. Die verbraucht ein Vielfaches an Computing-Power. Wie siehst du das?
Also es ist im Prinzip eigentlich wie mit jedem gehypten Trend. Es schießt erstmal nach oben. Und dann kommt irgendwann die Ernüchterung. Und so hatten wir das ja mit allen anderen Technologietrends auch. Und dann auf einem etwas niedrigeren Niveau kommt dann die tatsächliche Anwendung. Ich bin erstmal ein großer Fan von KI. Und ich glaube, dass es tatsächlich unser Leben nachhaltig verändern wird. Und ich glaube insbesondere, dass es für Länder wie Deutschland eine letzte einmalige Chance ist, den Fachkräftemangel oder generell den Mangel an Arbeitskräften entgegenzutreten. Aber wo jetzt im Einzelfall die Anwendungen liegen, und das, obwohl ich ein Experte bin, das erschließt sich manchmal noch nicht ganz, sondern auch ChatGPT finde ich toll, aber die Frage ist, nutze ich das jetzt ganz konkret bei jeder Firma? Nein, dann ist es noch nicht der Fall. Aber könnte es theoretisch? Ja, das glaube ich. Ich glaube, es wird nur einfach ein bisschen länger dauern, als wir uns das im Moment erwarten. Und viel künstliche Intelligenz, was wir immer hören, weil es so ein Buzzword ist, steckt gar keine künstliche Intelligenz drin, sondern da wird auch viel, viel gemogelt. Aber letztendlich wird das von allen Märkten einhellig gesehen, dass es da eine Riesenchance gibt. Das ist auch der Grund, warum wir alle jetzt im Moment uns das Thema genau anschauen, wenn man sich anschaut, wie diese Firmen in den USA bewertet werden oder auch in Asien, dann ist das sehr, sehr spannend. Nur wir in Europa beschäftigen uns erstmal mit der möglichen Regulierung von der künstlichen Intelligenz und den Gefahren der künstlichen Intelligenz, bevor wir auf die Chancen zu sprechen kommen. Und das ist einfach, es zeigt wieder, dass wir da völlig blauäugig naiv drangehen und erstmal nach Gesetzen und nach dem Regulierer schreien, anstatt doch uns erstmal darüber zu freuen, dass es eine Möglichkeit ist, die Deutschland extrem helfen könnte.
Hast du mal drüber nachgedacht, in die USA auszuwandern? Oder ist man da resilienter, wenn man wirklich Wohlstand erreicht hat?
Nee, also ich habe in den USA studiert, ich bin zur Highschool dort gegangen und habe natürlich viele Freunde dort, aber am Ende des Tages ist Europa schon schön. Also ob das jetzt Deutschland ist, ist toll, oder die Schweiz ist toll. Nee, wir haben ganz, ganz, also ganz, ganz tolle Gegenden. Nur Wenn ich heute nach Arabien reise, da war ich jetzt gerade erst neulich, oder nach Indien, dann heißt es immer, wenn ich an Europa denke, denke ich an Urlaub. Aber keiner denkt mehr an Business. Das heißt, wir haben wirklich dieses Image, dass wir abgehängt werden. Und das ist schade. Wenn ich heute, sagen wir jetzt unter 30 wäre oder 35, würde ich sagen, boah, ich würde, glaube ich, nach Indien ziehen oder irgendwo, wo es boomt. Aber bestimmt nicht in Europa bleiben. Auf der anderen Seite ist es halt einfach so schön und es ist halt einfach Heimat. Und es ist nicht einfach. Ich war vor 2 Tagen noch in Mumbai. Wollte ich da leben? Never ever. Es ist einfach, es ist schrecklich mit dem Verkehr und so dreckig und viele Themen. Also das ist jetzt nicht das, wie ich mir mein Leben vorstellen würde. Könnte man da viel mehr Geld machen? Na klar. Diese Frage habe ich mir natürlich auch schon oft gestellt. Aber auch da, wir können nur ein Schnitzel am Tag essen. Und selbst das ist ungesund. Das heißt also, ich esse im Moment mittags meinen Salat, auch wenn ich mir vielleicht was anderes leisten könnte, aber das wäre halt nicht auf Dauer nicht gesund. Das heißt, ich achte schon sehr genau drauf, was ich esse oder wie ich mein Geld halt ausgebe. Auch nachhaltig.
Conny, du hast einen sehr guten Überblick über die Wirtschaft. Jetzt mal im Hinblick auf Tipps für unsere Zuhörer. Was würdest du sagen, um sich zukunftsfähig zu machen? Was sind die wichtigsten Eigenschaften oder Qualifikationen, die man braucht, um nicht auch als Person, Individuum abgehängt zu werden?
Na, ich glaube, erstmal Interesse ist wichtig, dass man sich mit Themen beschäftigt, dass man offen ist, dass man ohne Vorurteile dort rangeht. So, und das Zweite ist mit dem Thema, dass man bei all dem Optimismus nicht an den Staat glaubt. Also wenn es irgendeine Lüge gibt, aber die Renten sind mit Sicherheit nicht sicher. Und das weiß auch jeder Politiker. Ich war lange genug in der Politik. Das weiß jeder Politiker, dass das Quatsch ist. So, also das heißt, man muss halt vorsorgen und muss halt schauen, dass man dort nicht kalt erwischt wird. Aber ansonsten mit dem Thema, was ich jetzt in welche Einzelthemen ich genau investiere, das kann ich nicht sagen. Ich wäre halt Banken würde ich dann jetzt nicht unbedingt trauen. Also ich bin jetzt kein großer Bankenfan. Aber Indexzertifikate, glaube ich, kann man jetzt nicht ganz so viel verkehrt machen. Nur mit dem Thema Staatsanleihen wäre ich auch vorsichtig, weil ein Staat hat noch nie seine Schulden zurückbezahlt. Im Moment sieht es vielleicht ganz gut aus noch für Deutschland, aber spätestens wenn der demografische Wandel und die Babyboomer zuschlagen, wird die Staatsverschuldung rasant steigen. Und dann wissen wir auch nicht, ob diese Staatsanleihen dann noch so sicher sind.
Conny, was gibst du uns am Schluss mit auf den Weg?
Genieße das Leben, lebe ganz bewusst, hab Spaß dran, riskier mal etwas, treff spannende Leute und sei einfach auch dankbar für das, was du letztendlich hast. Also ich glaube, wir können so dankbar sein, dass wir alle jetzt mittlerweile so alt werden, dass wir so tolle Erlebnisse haben. Also ich weiß nicht, ich bin einfach nur dankbar, dass das Leben so ist, wie es ist.
Dankeschön, Conny, für deine Über- und Einblicke. Wir fühlen uns inspiriert. Bis bald, alles Gute. Ciao.
Vielen Dank, Conny.
Danke, ciao.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.